Es gibt eine Frage im Chat nur, und zwar die geht an dich, Michael. Ob es Studien gibt zur Covid-Impfempfehlung für Kinder unter Rituximab-Therapie?
Eine ganz kurze Antwort, das wissen wir nicht. Ja. Also wir haben Erfahrungen von Kindern, sind überhaupt sehr selten. Es ist ab 12 zugelassen und wir wissen de facto eigentlich nichts über Kinder und Rituximab.
Okay, ist auch eine Antwort. Wir haben eine Frage von Konrad an die Jana.
Ja, also ich habe den Vortrag unglaublich interessant gefunden, vor allem die Modellrechnungen am Schluss. Eine kurze Frage, kann man eigentlich sagen, welche der Einzelmaßnahmen jetzt am effektivsten sind in Schulen? Ist es das Lüften, ist es das regelmäßige Testen, ist es das Maskentragen und wenn ja, welche Maske? Weil es sind ja immer nur Pools an Maßnahmen in den Modellrechnungen eigentlich gesehen worden.
Ja, kann man. Wir haben auch Maßnahmen einzeln evaluiert, das habe ich mir in meinem Vortrag nicht gezeigt. Es ist das Lüften am effektivsten, allerdings vorausgesetzt, man macht es richtig. Und das ist, glaube ich, ein relativ großes Aber, weil da muss halt vorausgesetzt sein, dass quer gelüftet werden kann, dass das lange genug gemacht wird. Wir rechnen damit, dass einmal alle halben Stunden für 5 Minuten Stoß gelüftet wird. Wenn dann doch das Fenster nach einer Minute schon zugemacht wird, weil es halt kalt ist im Winter, dann sinkt natürlich die Effektivität davon wieder drastisch. Aber unter diesen Annahmen des optimalen Lüftens ist Lüften bei weitem das Effektivste. Und die anderen Maßnahmen sind relativ ähnlich in ihrer Wirkung. Bei den Masken sind natürlich die FFP2-Masken die wirkungsvollsten, jetzt verglichen mit Stoff- oder OP-Masken. Aber auch da wieder dieses, wenn sie richtig getragen werden. Wenn die Maske dann so unangenehm ist, dass sie irgendwie jeder zweite absetzt, dann hat man nichts gewonnen. Ja, das heißt wieder dieses Aber, man muss sich das immer im Kontext vom menschlichen Verhalten dann auch anschauen. Die beste Maßnahme hilft nur so viel, wie sich Leute davon halten.
Ich habe auch noch eine kleine Frage. Habt ihr irgendwas Überraschendes auch quasi, weil wenn die Daten zeigen, je mehr gemacht wird, desto weniger Übertragung oder Clusterbildungen gibt es? Ist irgendetwas, was euch nicht a priori logisch erschien, aufgepoppt bei diesen Modellierungen?
Nein, ist es nicht. Du hast es schon richtig zusammengefasst, viel hilft viel. Und im Endeffekt war die Motivation dieser Studie, das Ganze noch einmal zu quantifizieren und auch wirklich zu sagen, okay, in Gymnasien braucht es 3 Maßnahmen, in Volksschulen reichen 2 und damit kann man dieses Infektionsrisiko entsprechend so drücken, dass es zu keinen großen Ausbrüchen kommt. Vielleicht ist tatsächlich der Unterschied zwischen den Schulen das Überraschendste, was uns aufgefallen ist, weil wir uns erst im Rahmen dieser Studie damit befasst haben, wie unterschiedlich Schulen in Österreich tatsächlich organisiert sind. Und wenn man genau darüber nachdenkt, ist es eh logisch, dass in den Volksschulen mit den kleineren Klassen und den weniger häufigen Lehrerwechseln in der Klasse sich das Virus weniger ausbreitet und weniger durchmischt in der Schule. Aber das war uns vorher so noch nicht bewusst, weil wir so über Schulen noch nicht nachgedacht haben. Und das war für uns vielleicht das Überraschendste an der Studie.
Okay, danke vielmals. Hast du noch eine Frage? Noch eine Frage.
Das ist so interessant an dem Professor Preußer, dass die Chemotherapie einen Einfluss auf die Impfung hat, kann ich mir vorstellen. Kann man sagen, dass die Malignität per se auch ohne Therapie oder mit chirurgischer Therapie einen Einfluss hat?
Also da kann ich aus unseren eigenen Daten keine ganz klare Antwort geben, weil da die Gruppengrößen nicht groß genug waren, um das statistisch wirklich valide Aussagen zu treffen. Was wir gesehen haben, ist, dass unter den Krebspatienten, die keine Therapie gehabt haben, weil sie in Nachsorge gehabt waren, also keine aktive Therapie, weder Chemotherapie noch Immuntherapie noch sonst was bekommen haben, dass die höchsten Antikörperspiegel gehabt haben und die genauso waren wie bei gesunden Personen. Also das legt den Schluss nahe, dass die Krebserkrankung selber jetzt nicht die Impfantwort unterdrückt. Allerdings, wie gesagt, relativ kleine Gruppengrößen.
Ich hätte eine Frage an dich, Matthias, und an den Michael in Wirklichkeit. was ist das Correlate of Protection? Also man sieht zum Beispiel bei diesen Rituximab-Patienten, dass auch eigentlich bei jenen, die serokonvertieren und nicht serokonvertieren, der T-Cell-Response, wenn man das jetzt mit diesem eher, also nur mit dem ELISpot sagen kann, eigentlich ident ist. Da ist kein Unterschied zwischen diesen Gruppen. Gibt es irgendwelche Zahlen zur tatsächlichen Inzidenz von Patienten, also Infektionen bei diesen geimpften Patienten? Gibt es da, ich weiß, dass deine Gruppe sicher zu klein ist für das, aber gibt es da irgendwie global irgendwas? Und detto bei dir, Matthias, was sind die Inzidenzen, die tatsächlichen Infektionsraten trotz Impfung in euren Kohorten oder in publizierten Kohorten? Wisst ihr da was?
Aus meiner Sicht kann ich sagen, dass da gibt es noch keine publizierten Daten. Was mir allerdings ein bisschen Sorge macht, dass ich im eigenen Mitarbeiterstand inzwischen doppelt Geimpfte habe, die so krank werden, jetzt nicht ICU-pflichtig, aber doch deutlich krank. Aber speziell zu dieser Frage gibt es bisher meines Wissens keine Daten.
Ja, kann vielleicht nur kurz ergänzen, dass es, also was wir auch immer bestimmt haben, waren die Antikörper gegen das Nukleokapsid, also machen die Patienten eine Infektion durch. Das ist natürlich wiederum bei Rituximab-Patienten schwierig, weil man nicht wissen, hat die Rituximab-Therapie auch einen Effekt darauf. Da hatten wir bisher sehr wenige Fälle, also von der Gesamtkohorte, das sind 174 Patienten, hatten wir derzeit nur 3. Allerdings, ob die Rückschlüsse richtig sind oder nicht, wissen wir nicht. Publizierten Daten wissen wir da gar nichts eigentlich drüber, aber wir hoffen, also im Dezember sind wir dabei, noch so eine retrospektive Analyse zu machen, dass wir diese Frage dann beantworten werden können. Ja.
Okay. Danke, dann habe ich noch eine Frage an Manfred. Diese ACE2-Anstiege in diesen Patienten, ist das einfach, worauf führt man das zurück? Ist das der Zell-Damage? Und ich meine, das ist ein membrangebundenes Protein. Was ist das ACE2, das Soluble?
Ja. Wisst ihr das? Ja. Der Roman ist jetzt leider auch schon weg, aber im Prinzip ist es Inflammation. Ja. Penninger hatte ja postuliert, das hat er am Anfang erzählt, dass im Maus, aufgrund der Daten, dass der Maus, das ist eben runtergeht, aufgrund des bösen Angiotensin 2. Und es ist vermutlich da es konkordant geht mit der Aktivierung des alternativen RAS, das hat er am Anfang gezeigt, das alternative RAS bei dieser grüne Ball, also das ANK 1 bis 7, wo über ACE2 der Abbau vom ANK 2 Richtung ANK 1 bis 7, also dieses gute RAS, das alternative gute RAS, was antifibrotisch, antiinflammatorisch, antiapoptotisch fungiert, dieses gute RAS geboostet wird durch offensichtlich jede Form von Lung Injury und Lung Inflammation. Jede kann man, wissen wir nicht, aber Influenza macht das und AIDS macht das eben auch. Und die Idee ist, dass diese Inflammation im Prinzip hier getrieben wird, und das war eben counterintuitiv zur Hypothese, die damals eben im März, April 2020 kursierte. Beantwortet das die Frage?
Ja, in ja. Weise. Ich möchte euch nochmal allen danken für eure Vorträge. Ich fand es sehr interessant. Ihnen danke fürs Kommen zum ersten Live-Event hier seit langer Zeit. Und ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie uninfiziert. Danke.